Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Jesus Christus beruft Menschen zur Freiheit. Diese Freiheit ist die Freiheit, die ich erfahre, wenn ich an Jesus glaube. So schreibt es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinden in Galatien. In der letzten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel haben wir uns das schon genauer angesehen. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben und ich grüße Sie mit einem herzlichen Willkommen. Wir beschäftigen uns mit dem Galaterbrief. Paulus geht in diesem Brief der Frage nach, wie wird ein Mensch mit Gott versöhnt? Seine Antwort: durch den Glauben an Jesus, nur durch den Glauben an Jesus. Das erläutert er im ersten Teil des Briefes anhand seiner eigenen Erfahrungen. Und im zweiten Teil führt er das weiter aus. Inzwischen sind wir im dritten und letzten großen Teil des Briefes angelangt. Dieser Teil beginnt mit dem fünften Kapitel. Und wie schon in der letzten Ausgabe erwähnt, wird es jetzt praktisch. Paulus geht darin der Frage nach, wie ein Mensch als Christ von Gott verändert wird und wie ein Mensch, nachdem er zum Glauben an Jesus gekommen ist, nun mit Jesus lebt. Damit kommen wir im Galaterbrief in Kapitel 5 zu Vers 5. Dort schreibt Paulus: Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Nach der Elberfelder Übersetzung lautet der Vers 5: Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Die Hoffnung der Gerechtigkeit ist der einzige direkte Bezug auf ein zukünftiges Ereignis im Galaterbrief. Das ist durchaus bemerkenswert, denn Paulus erwähnt sonst in all seinen Briefen zukünftige Ereignisse. So schreibt er zum Beispiel in manchen seiner Briefe, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird, um Gottes Reich endgültig zu errichten. Aber hier im Galaterbrief bezieht sich nur diese Aussage auf Zukünftiges. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Die Hoffnung der Gerechtigkeit ist Jesus Christus, der Herr. Denn Jesus ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. So drückt es Paulus im ersten Korintherbrief aus, im Kapitel 1, Vers 30. Gerechtigkeit ist ja in der Bibel vor allem ein Beziehungsbegriff. Jesus Christus war vor Gott, dem Vater, immer gerecht. Das heißt, seine Beziehung zu seinem Vater im Himmel war immer ungetrübt und völlig in Ordnung. Als Jesus am Kreuz starb, stellvertretend für die ganze Welt, da nahm er die Sünde der ganzen Welt auf sich. Oder mit anderen Worten, die Ungerechtigkeit der ganzen Welt. Und nun bietet uns Jesus einen Tausch an. Martin Luther nannte das einen fröhlichen Tausch. Jesus nimmt meine Ungerechtigkeit, also meine zerstörte Beziehung zu Gott, und dafür gibt er mir seine Gerechtigkeit, also seine vollkommen intakte Beziehung zu Gott. Dadurch ist folglich jeder, der an Jesus glaubt, mit Gott versöhnt. Seine Schuld ist vergeben und er oder sie steht vor Gott als gerecht da. Als jemand also, dessen Beziehung zu Gott vollkommen in Ordnung ist. Deshalb sagt Paulus: Gott machte Jesus für uns zur Gerechtigkeit. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Warum spricht Paulus hier von der Hoffnung der Gerechtigkeit? Ich denke, Paulus macht damit deutlich, dass Christen in diesem Leben nicht vollkommen werden. Wir werden nicht vollkommen in all unserem Denken, Reden und Handeln. Deshalb spricht Paulus hier davon, dass die Gerechtigkeit erst in der Zukunft ganz und gar in unserem Leben wirklich wird. Und darauf dürfen wir getrost hoffen. Es wird so werden in Gottes neuer Welt. Ich habe den Eindruck, manche Christen meinen dennoch, sie seien bereits vollkommen. Doch ich bin der Meinung, die größte Unvollkommenheit ist es zu denken, man sei schon vollkommen. Die Leute, die meinen, sie seien schon vollkommen, sind genauso unvollkommen wie der Rest von uns. Sie wissen es nur nicht. Ein Pastor soll einmal von der Kanzel verkündet haben: Ich habe seit Wochen in meinem Leben die Sünde nicht mehr gesehen. Darauf rief einer der Zuhörer: Wir schon. Ich bin sehr froh, dass Paulus hier von der Hoffnung der Gerechtigkeit spricht, die wir durch den Geist aus Glauben erwarten. Durch den Glauben an Jesus bekommen wir Jesu Gerechtigkeit geschenkt. Dadurch sind wir mit Gott versöhnt. Und nun beginnt der Heilige Geist, uns zu verändern, zu erneuern, uns Christus ähnlicher zu machen. Und bei einem Rückschlag, so will ich es einmal nennen, müssen wir nicht verzweifeln. Wir sind ja geliebte Kinder Gottes, alle von uns, die an Jesus glauben. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir nun darauf hoffen, dass es eines Tages keine Rückschläge mehr geben wird. Und wir können ganz getröstet sein, dass bei all unserer Unvollkommenheit wir von Gott angenommen sind, weil Jesus uns seine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt hat. Das dürfen wir glauben, jeden Tag. Und ich darf mit neuem Mut den Heiligen Geist weiter in mir wirken lassen, den Geist meines Vaters, der mich weiter erneuert und verändert, trotz mancher Rückschläge. Gehen wir weiter im Galaterbrief im Kapitel 5. Wir schauen uns den nächsten Vers an, und das ist Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Kein religiöses Gesetz ist in der Lage, ein christliches Leben hervorzubringen, so ausgeklügelt dieses Gesetz auch sein mag. Im Gegensatz dazu fasst Paulus hier das neue Leben als Christ mit einer ganz kurzen Aussage zusammen. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Im weiteren Verlauf des Galaterbriefes wird Paulus noch ausführlich erklären, wie das vor sich geht. Aber schon hier gibt er uns diese wichtige Zusammenfassung, wie sich das neue Leben mit Jesus auswirkt. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Glaube an Jesus ist ein lebendiger Glaube. Wer zum Glauben an Jesus kommt, wird durch Gottes Geist befähigt, anders zu leben. Der Glaube wird dann durch die Liebe tätig, aktiv. Und die Liebe ist eine Frucht des Geistes Gottes, die dieser Geist in Christen hervorbringt. Paulus setzt seinen Brief an die Christen in Galatien fort. Ich lese Vers 7. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Paulus tadelt die Christen in Galatien, aber das macht er behutsam und sanft. Und er verbindet das mit einem Lob. Ihr lieft so gut. Mit anderen Worten, das war so schön, wie ihr angefangen habt mit dem Glauben an Jesus. Aber nun waren die sogenannten Judaisten in ihren Gemeinden aufgetaucht. Das waren Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, die aber der Meinung waren, auch alle anderen Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, müssten sich an das jüdische Gesetz halten. Auch wenn sie gar keine Juden gewesen sind, bevor sie Christen wurden. Und gegen diese Ansichten der Judaisten argumentiert Paulus im Galaterbrief. Und das mit vollem Einsatz und ungeteilter Leidenschaft. Was die Judaisten fordern, ist nämlich nicht wahr. Die Wahrheit in diesem Vers meint das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Und natürlich Jesus selbst, der ja die Wahrheit in Person ist. Deshalb schreibt Paulus weiter, ich lese Vers 8, solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Was die Judaisten erwarten, kommt also nicht von Jesus. Und deshalb sollen sich die Christen in Galatien auch gar nicht darauf einlassen. Wie gefährlich der Einfluss der Judaisten und ihrer falschen Lehre werden kann, veranschaulicht Paulus mit dem nächsten Vers. Vers 9. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. In der Bibel veranschaulicht Sauerteig meist einen schlechten Einfluss, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. So wie ein wenig Sauerteig eine große Menge Teig durchsäuert, so kann auch etwas Böses oder eine falsche Lehre eine Menge Menschen in die Irre führen, weg von Gott. Was die Judaisten fordern, sieht zwar fromm aus, schließlich wurde Moses Gesetz von Gott selbst dem Volk Israel gegeben. Aber Paulus hat die Forderung der Judaisten entlarvt in den ersten 4 Kapiteln des Galaterbriefes. Die Lehre der Judaisten ist nicht das Evangelium. Sie hat nichts mit der guten Nachricht von Jesus zu tun. Und deshalb sollen die Christen auch nicht darauf hören. Jesus warnte seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und ich denke, wir werden auch heute von Paulus und von Jesus vor dem Sauerteig der Gesetzlichkeit gewarnt. Gesetzlichkeit meint ja, lieber religiöse Gesetze zu befolgen, als Jesus und der verändernden Kraft seines Heiligen Geistes zu vertrauen. Davor werden wir gewarnt. Denn es gibt sie nach wie vor, die falschen Behauptungen. Das heißt dann etwa so: Als Jesus vor fast 2000 Jahren am Kreuz starb, für Sie und für mich, da habe er uns noch nicht vollständig erlöst. Wir müssten dazu auch selbst etwas beitragen. Oder wir müssten vom Heiligen Geist noch etwas empfangen, was wir nur durch den Glauben an Jesus noch nicht empfangen hätten. Sehen Sie, als Jesus mich angenommen hat, habe ich alles empfangen. Nun mag ich Erfahrungen machen, nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, aber das fügt meiner Erlösung nichts hinzu. Denn meine Erlösung durch Jesus Christus ist vollständig. Darauf darf ich vertrauen. Jesus ist derjenige, der uns erlöst hat, der uns mit Gott versöhnt hat durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Paulus warnt, wie Jesus, vor dem Sauerteig religiöser Gesetze. Denn religiöse Gesetze gefallen unserer menschlichen Natur. Da können wir selbst noch etwas tun und sind nicht ganz darauf angewiesen, dass Jesus schon alles für uns getan hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Paulus ist zuversichtlich. Er traut den Christen in Galatien zu, sich nicht vom Glauben an Jesus abbringen zu lassen. Ich lese Vers 10. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Unheil tragen, er sei, wer er wolle. Paulus war überzeugt, letzten Endes würden die Christen in Galatien die falsche Lehre der Judaisten verwerfen. Paulus schreibt: Ich habe das Vertrauen zu euch. Mit anderen Worten, wenn ihr eure Füße wieder auf dem Boden habt und eure Köpfe nicht mehr in den Wolken, dann werdet ihr wieder zurückkehren. Zurück zu dem Evangelium, das euch verkündigt wurde, und ihr werdet erkennen, die Lehre der Judaisten wollte in das Evangelium und in euren Glauben eindringen, wie Sauerteig. Und ihre Lehre hätte alles zerstört. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Das ist Vers 11. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Paulus fragt, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dem Evangelium etwas hinzuzufügen, das macht es für viele Menschen annehmbarer. Das Evangelium allein dagegen widerstrebt der menschlichen Natur. Das Evangelium zu verkündigen, verärgert manche Leute. Paulus sagt im Prinzip, wenn ich dem Evangelium etwas hinzufügen würde, zum Beispiel die Beschneidung, dann würde ich doch gar nicht verfolgt werden. Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Ärgernis bedeutet hier das Anstößige, das was Widerspruch, Entrüstung, Missbilligung hervorruft. Und tatsächlich, das Kreuz Jesu ist ein Ärgernis für alles, womit ein Mensch prahlen möchte. Es ist ein Ärgernis für seine guten Taten und sein anständiges Verhalten. Denn das Kreuz Jesu sagt dem Menschen, dass seine guten Werke ihn nicht vor Gott gerecht machen. Das Kreuz ist ein Ärgernis für die Philosophie des Menschen, denn es ruft letztlich zum Glauben auf, nicht nur zum Argumentieren und Erörtern. Das Kreuz ist ein Ärgernis für die Bildung des Menschen, denn Gott offenbart seine Wahrheit auch kleinen Kindern. Das Kreuz ist ein Ärgernis für das Gefühl des Menschen, etwas Besseres zu sein als alle anderen. Denn Gott erwählt die Schwachen und Geringen. Das Kreuz ist ein Ärgernis für den Willen des Menschen, denn es zielt auf ungeteilte Hingabe an den einen wahren Gott. Das Kreuz ist ein Ärgernis für den Stolz des Menschen, denn es enthüllt das menschliche Herz, das voller Sünde ist. Und das Kreuz ist ein Ärgernis für den Menschen selbst, denn es sagt ihm, er muss von Neuem geboren werden. Für den gelehrten und tief religiösen Mann Nikodemus war es fast eine Beleidigung, als Jesus ihn darauf hinwies: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Aus demselben Grund bekommen Verkündiger immer wieder Probleme mit ihren Gemeinden, wenn sie diese neue Geburt predigen. Manche Mitglieder wollen nicht von Neuem geboren werden. Sie meinen, so wie sie sind, seien sie gut genug. Sie empfinden es als Beleidigung. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Ja, das ist so. Aber wir müssen uns davor in Acht nehmen, das Ärgernis von uns aus zu vergrößern. Einer meiner Professoren im Theologiestudium sagte etwas sehr Weises. Meine jungen Damen und Herren, schwächen Sie das Evangelium nicht ab. Verändern Sie es nicht, weil Evangelium das Ärgernis des Kreuzes beinhaltet. Sie müssen das Ärgernis des Kreuzes anerkennen, aber vergrößern Sie das Ärgernis nicht. Manchmal werden wir beleidigend oder anstößig in der Art und Weise, wie wir das Evangelium weitergeben. Dann sind wir selbst ein Ärgernis, und das ist nicht richtig. Möge Gott uns vergeben, wo uns das passiert ist. Als ich Pastor war, verärgerte ein Mitarbeiter eine Familie in der Gemeinde so sehr, dass sie die Gemeinde verließ. Ich redete mit ihm. Nun sieh mal, du und ich, wir sollen die Menschen nicht verärgern. Wenn irgendetwas Menschen verärgert, dann lass es das Evangelium sein. Nicht du oder ich, sondern das Evangelium. Wir kommen zu Vers 12. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Die euch aufhetzen, damit meint Paulus die Judaisten mit ihrer falschen Lehre. Sie forderten ja die Beschneidung für alle Christen, auch für die, die nie zum jüdischen Volk gehört hatten. Und Paulus meint wohl, wenn sie unbedingt eine Beschneidung fordern, dann sollen sie sich doch selbst verschneiden lassen. Das heißt, mögen sie sich doch gleich entmannen lassen. Hintergrund für Paulus' Andeutung ist vielleicht, dass Kastration in Moses Gesetz nicht erlaubt war. Und diese Selbstverstümmelung bedeutete den Ausschluss aus dem Volk Gottes. Denn dann wären die Christen in Galatien diese Leute endlich los, die ihnen so viel Not bereiteten. Paulus fordert die Christen in Galatien dazu auf, sich von niemandem die Freiheit rauben zu lassen, die sie in Jesus Christus haben. Und nun erläutert Paulus auch genauer, wie sie die Freiheit in Jesus leben können. Damit kommen wir nun zu Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir versuchen können, das neue Leben mit Jesus zu leben. Zwei davon werden nicht gelingen. Zum einen können wir versuchen, nach einem religiösen Gesetz zu leben. Dazu hat Paulus sich im Galaterbrief schon ausführlich geäußert, und er hat nachgewiesen, dass dies nicht funktioniert. Zum anderen meinen manche, im Leben mit Jesus gäbe es einen Freibrief, alles zu tun oder zu lassen, was ihnen in den Sinn kommt. Hierzu hat Paulus im Brief an die Christen in Rom Stellung bezogen, im Kapitel 6. Nachdem wir durch den Glauben errettet sind, können wir dann weiter in Sünde leben? Paulus' Antwort darauf, das sei ferne, niemals, auf keinen Fall. Sie können nicht in Sünde leben und Christ sein. Ja, es kann vorkommen, dass sie sündigen, aber sie bleiben nicht dabei. Der verlorene Sohn kann in den Schweinepferch geraten, aber er wird sich dort nicht häuslich niederlassen. Der Schweinepferch wird nicht seine Nachsendeanschrift sein. Der verlorene Sohn wird die Schweine verlassen. Das Leben mit Jesus folgt weder einem religiösen Gesetz, noch ist es ein Freibrief zum Sündigen. Die dritte Möglichkeit, mit Jesus zu leben, ist das Leben der Freiheit. Und im Rest des 5. Kapitels erläutert Paulus uns, wie wir das leben können, dieses Leben in Freiheit. Das Leben nach einem religiösen Gesetz beinhaltet meist nicht nur die 10 Gebote zu beachten, sondern hinzu kommen eine ganze Reihe an Vorschriften und Bestimmungen, nach denen sich Christen richten sollen. Da wird ihnen dann zum Beispiel ganz genau gesagt, wo sie nicht hingehen können und was sie nicht tun dürfen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine wundervolle Frau. Sie war Bibellehrerin, und wenn sie die Bibel erklärte, war das großartig. Eines Tages kam ein Mann zu mir und fragte mich, meinen Sie, dass sie wirklich Christin ist? Sie schminkt sich. Wer um alles in der Welt hat jemals gesagt, der Gebrauch von Make-up sei ein Erkennungszeichen dafür, ob jemand Christ ist oder nicht? Ich antwortete meinem Besucher, unsere Bibellehrerin lebt unter der Freiheit. Vielleicht benutzt sie etwas zu viel Make-up, aber in ihrem Alter war es vermutlich nötig, etwas mehr Make-up aufzutragen. Aber in jedem Fall hatte unsere Bibellehrerin die Freiheit dazu. Denn auch sie hatte Jesus zur Freiheit befreit. So wie es Paulus am Anfang des 5. Kapitels des Galaterbriefes schreibt. Ob sie Fleisch essen oder ob sie kein Fleisch essen, das entscheidet nicht darüber, ob Gott sie annimmt. Und genauso ist es mit Make-up. Ob sie sich schminken oder ob sie sich nicht schminken, auch das entscheidet nicht darüber, ob Gott sie annimmt. Paulus sagt hier, sie können sich an jedes Gebot halten und dennoch nicht das Leben führen, zu dem Jesus Christen berufen hat. Darüber hinaus können sie sich an alle 10 Gebote halten und zusätzlich noch an jedes Gebot, das andere für sie aufgestellt haben. Und noch immer würden sie nicht das Leben führen, zu dem Jesus Christen beruft. Denn Jesus beruft Christen zur Freiheit. Auf der anderen Seite gibt es auch die Menschen, die meinen, Freiheit in Jesus hieße, sie könnten nun tun und lassen, was sie wollen. Aber auch diese Leute liegen falsch. Das hat mit dem Leben als Christ nichts zu tun, denn das Leben als Christ ist die Freiheit in Christus. Paulus schreibt hier, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt. Was bewirkt das Evangelium der Gnade für diejenigen, die an Jesus glauben? Nun, das Evangelium der Gnade befreit uns davon, das Falsche zu tun. Und die Gnade ermöglicht uns nun, das Richtige zu tun. Das bewirkt die Gnade, die wir durch den Glauben an Jesus empfangen. Ein religiöses Gesetz dagegen bewirkt das nicht. Die Gnade befreit uns nicht dazu, zu sündigen, nein, sondern die Gnade befreit uns von der Sünde. Sehen Sie, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, erweckt in den Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, das Verlangen, Gott zu erfreuen. Aber das kommt nicht daher, weil sie Gott gefallen müssten wie ein Leibeigener. Vielmehr wollen Christen Gott erfreuen. Denn Gott ist ihr Vater und sie sind Gottes Kinder. Christen tun, was Gott will, aber sie tun das nicht, weil sie sich wie Feinde fürchten würden, anders zu handeln, sondern Christen leben nach Gottes Willen, weil Gott ihr Freund ist. Gott ist nämlich derjenige, der sie liebt. Christen dienen Gott. Aber das tun sie nicht, weil sie von außen unter Druck gesetzt würden, wie es zum Beispiel durch das Gesetz des Mose geschah. Sondern Christen dienen Gott, weil in ihnen nun etwas Neues wirkt, nämlich das Leben Jesu Christi. Wie sagte Paulus im Kapitel 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wir dienen Gott, weil er uns liebt. Und Gottes Liebe erweckt in uns die Liebe zu ihm. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich habe mich oft gefragt, wenn ein Jünger gesagt hätte, ich liebe dich nicht, hätte Jesus darauf geantwortet, dann vergiss meine Gebote. Nein, die einzige tragende Grundlage, um Gott zu gehorchen, ist eine Liebesbeziehung zu ihm. Und kein religiöses Gesetz ist in der Lage, diese Liebesbeziehung hervorzubringen. Auch das Gesetz des Mose konnte das nicht. Und wie jedes religiöse Gesetz brachte es nur das hervor, was ich hier einmal einen vermeidenden Gehorsam nennen will. Und das ist die Art von Gehorsam, nach der sehr viele Menschen heutzutage leben. Wenn ich diese Wahrheit nur möglichst vielen Christen begreiflich machen könnte. Der vermeidende Gehorsam ist ein gesetzlicher Gehorsam. Und es ist ein passiver Gehorsam. Sie können sagen, ich habe dies nicht getan und ich habe jenes nicht getan. Aber was haben Sie getan? Sehen Sie, jedes religiöse System bringt nur diesen vermeidenden Gehorsam hervor. Und nie gelangen Menschen durch religiöse Gesetze zu einem aktiven Gehorsam. Das ist die Art von Gehorsam, bei der Menschen etwas tun, um Gott zu erfreuen. Und sie tun es allein deshalb, weil sie Gott lieben. Denn sie wissen, Gott ist derjenige, der mich liebt, der mich unerschütterlich lieb hat. Das ist die Grundlage, die Gott gelegt hat, seine unerschütterliche Liebe zu uns, seine Liebe, die sich besonders im Sterben von Jesus am Kreuz zeigte. Und Gott möchte, dass wir ihm auf dieser Grundlage dienen. Nun fasst Paulus das Gesagte noch einmal in ganz knappen Worten zusammen. Sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Die Freiheit, zu der Jesus Christen beruft, macht uns frei, Gutes zu tun. Und darin zeigt sich die Liebe, mit der der Heilige Geist uns erfüllt, nachdem wir zum Glauben an ihn gekommen sind. Durch diese Liebe sind Christen in der Lage, anderen Menschen zu dienen. Und das wollen sie auch. Und darin zeigt sich die Freiheit in Christus. Paulus begründet seine Zusammenfassung mit Vers 14. Ich lese: Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier ist das ganze Gesetz des Mose in einem einzigen Satz zusammengefasst. Das ist die Feuerprobe für alle, die meinen, nach dem Gesetz zu leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wohlgemerkt, hier zitiert Paulus aus dem Alten Testament, nämlich aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Aufgabe, das ist der Maßstab. Und das kann auf Dauer nur leben, wer Gottes Liebe selbst empfangen hat. Und indem der Heilige Geist wirkt, den die empfangen haben, die an Jesus glauben. Gottes Liebe zu uns, das ist die Grundlage für das Leben mit ihm. Ich merke bei mir selbst, dass ich das noch lange nicht verinnerlicht habe. Gott liebt mich und sie liebt er ebenfalls. Gott schenkt mir seine Liebe durch seinen Geist. Und das alles, weil ich auf Jesus mein Vertrauen gesetzt habe. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie auch zum Glauben an Jesus finden, falls Sie noch auf der Suche danach sind. Denn etwas Besseres als Gottes Liebe zu empfangen, gibt es nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Unsere Sendung durch die Bibel geht für heute zu Ende. Seien Sie Gott anbefohlen, dem guten Gott, der Sie lieb hat.